Himmlischer Vater, du hörst unser Herz. Du hörst unsere Herzensschreie. Wir können dir gar nichts vormachen. Du kennst uns durch und durch und weißt, wodurch wir gehen. Wodurch jeder einzelne von uns hier im Raum und jeder einzelne auf dieser Welt, den wir kennen oder sogar nicht kennen, Herr, weißt du, wodurch wir gehen. Du bist ein guter und gnädiger und gerechter Gott. Deine Gerechtigkeit ist nicht unsere Gerechtigkeit. Du überblickst alles, Herr. Und so danke ich dir dafür, dass du hier Augen öffnest in unserem Herzen, weil vielen schon geöffnet hast, Herr. Ich bete, dass du uns Ohren öffnest, Herr, dass wir deine Stimme hören über all den Stimmen, die durchgehen in dieser Welt, Herr. Diese kleine, sanfte, aber gewaltige und majestätische Stimme, Herr. Ich bete, dass du uns die Augen öffnest, dass wir dich sehen. Dass wir nicht nur das sehen, was uns vor die Augen geführt wird, Herr, sondern das sehen, wie du die Dinge siehst. Vater, ich bete, dass du uns gibst dein fleischernes Herz und nicht dieses steinerne Herz, Herr. Reißt du Mauern ein, dort, wo wir Mauern aufbauen. Gib uns einen Mund, der dich bekennt und der dich lobt, Herr. Der dich bekennt, Jesus Christus, und dich lobt, Herr. Lass, dass unsere Gedanken wirklich deinem Wort nachfolgen und dass wir der Wahrheit nachjagen, Herr. Dass wir uns selbst nicht für toll erachten oder für wunderbar, sondern dich, Herr Jesus Christus, das Alpha und das Omega, der Erste und der Vollender. So lasst uns gemeinsam ins Gebet gehen und wirklich Gott anbeten in unserem Herzen, dass er wirklich zu uns spricht, zu unserem Herzen, zu unserem Innersten spricht. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst und Dinge veränderst in unseren Gedanken, in unserem Herzen, sodass wir daran glauben können und freimütig dir nachfolgen können und kühn sind, um für dein Wort einzustehen und keine Furcht haben vor den Dingen, die uns erwarten. So Herr, bitte mach meinen Mund auf, dass deine Worte kommen. Dass nicht der Jakob spricht, sondern dass du sprichst, Herr. Ich bete wirklich, dass du mich füllst mit deinem Heiligen Geist, dass du von deinem Herzen zu unseren Herzen sprichst, dass unser Herz heute ganz tief begreift, was es bedeutet, dich zu kennen, dich zu lieben und dich in unserem Leben zu haben, Herr. Denn nur das zählt. Wir haben die Hoffnung auf dich. Wir wissen, dass du ein Gott des Trostes bist. Ein Gott der Ermutigung bist. Ein Gott der Hoffnung. Und du bist Liebe. Du bist nicht ein Gott der Liebe. Du bist Liebe. Amen. ich möchte mit dem Vers beginnen. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus gemäß. Römer 5, Vers 5. Vers 6 sagt, damit ihr einmütig mit dem einen Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt, darum nehmt einander an, gleich auch wie Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Römer 15, Vers 5 und folgende. Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich wirklich, wieder da zu sein. Und wenn ich eines der wichtigsten Dinge in den letzten Tagen immer mehr so sehe, und das kennt jeder von euch, dann ist es dieses Thema Ausharren. Ausharren, dran zu bleiben. Und wer kennt das nicht? Wer von euch war mal im Sportverein? Ihr dürft ruhig euch mal outen. Wer von euch hat mal einen Wettkampf mitgemacht? In der Schule, genau, das ist schon ein paar Tage her. Ihr kennt das. Ich weiß nicht, wie es euch erging, aber mir erging es so, wenn ich im Handball gespielt habe oder wenn ich einen Wettkampf hatte, du hast so deine ganzen Kraftressourcen eingesetzt und du denkst, du bist am Ende. Du kannst nicht mehr. Und plötzlich stehen Leute an der Ziellinie oder am Fußballfeldrand oder am Handballfeldrand und feuern dich an. Komm, weiter geht's. Komm, das schaffst du. Noch einen. Als ich früher geboxt habe oder auch im Fitnessstudio war, dann waren es Freunde, die da waren und die gesagt haben, komm, noch mal einen. Dieses Ermutigen, dieses Anfeuern, heißt nicht umsonst anfeuern, hat dir nochmal Kraft gegeben. Habt ihr das auch erlebt? Das kennt ihr doch, wenn ihr wirklich kraftlos seid und jemand kommt zu dir und sagt, hey komm, ich weiß, dass du es kannst, ich glaube an dich, komm nochmal, geh ran. Plötzlich werden Energieressourcen in deinem Körper frei, von denen du nicht mal wusstest, dass du sie noch hast. Und ich glaube, wenn wir dieses Bildnis übertragen auf unseren Glauben, ist es jetzt auch an der Zeit, dass wir uns gegeneinander und gegenseitig ermutigen. Erbauen, anfeuern. Komm, weiter geht's, bleib dran. Denn die Zeit, in der wir jetzt leben, ist eine komische Zeit. Vor anderthalb Jahren hätte kein Mensch gedacht, was wir heutzutage täglich erleben und welche Nachrichten uns einnehmen wollen. Ich gehe gar nicht auf das Thema ein. Aber eins kann ich euch sagen, aus biblischer Sicht ist es ein Muss, uns gegenseitig zu ermutigen. Im Glauben standhaft zu sein, im Glauben größer zu werden, zu wachsen, dran zu bleiben, voranzugehen. Keiner von uns weiß, was in den nächsten 5 Minuten passiert. In der nächsten Minute oder in der nächsten Sekunde weiß keiner, was passiert. Aber eins weiß ich, Gott ist da. Egal wie das Ende aussieht, wie dein Ende oder mein Ende aussieht, wenn wir dranbleiben und ausharren, kennen wir doch den Preis des Sieges. Die Siegeskrone. Ist es das Ziel hier auf Erden oder ist es das Ziel, in der Ewigkeit bei ihm zu sein? Und einer hat es mal erwähnt, ich glaube letzte Woche war das auf der Konferenz oder die letzten Tage, ein sehr gutes Bildnis, was mir so hängen geblieben ist, ist, wenn du dir vorstellst, die Ewigkeit, kein Mensch von uns kann sich vorstellen, was die Ewigkeit bedeutet, keiner von uns. Jetzt stellt euch mal alle Sandstrände dieser Welt vor. Jetzt nehmt ihr einen dieser Sandkörner und lasst ihn durch eine Sanduhr gehen. Jedes einzelne Sandkorn sind 1000 Jahre. Und da kommst du immer noch nicht ran. Das ist die Ewigkeit. Das ist die Ewigkeit. Wo willst du, wo will ich die Ewigkeit verbringen? Gibt eigentlich nur eine Antwort, Wo? Im Himmelreich. In der himmlischen Wohnung. Bei ihm. Bei Jesus Christus. Oder? Sonst wärst du doch nicht hier, sonst wärst du doch nicht da, um Gemeinde zu feiern, um Gemeinschaft zu haben mit Gläubigen, um Jesus Christus anzubeten, anzuloben. Und wisst ihr, wirklich, es ist nichts wichtiger, als einander zu ermutigen, im Glauben dran zu bleiben. Nicht ich stehe vor Jesus Christus irgendwann mal und sage, ich habe für dich geglaubt. Oder ich habe für dich geglaubt. Oder du hast für mich geglaubt. Das geht nicht. Wir alle werden Verantwortung tragen müssen für unser Glaubensleben. Natürlich effektieren wir die anderen um uns herum. Natürlich wird Gott diesen Einflussbereich, den wir haben, das ist was anderes. Aber wenn ich vor ihm stehe, geht es eigentlich nur um ihn und um mich. Wenn du vor ihm stehst, dann geht es wirklich nur um dich und um ihn. Oder? Kannst du sagen, dass du geglaubt hast für deinen Vater oder für deine Mutter oder für deine Kinder? Liebe Mütter, ihr wünschtet, ihr könntet für eure Kinder glauben. Liebe Väter, ihr auch. Könnt ihr nicht. Aber es gibt einen, der gesagt hat, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus Christus im Lukas-Evangelium. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir natürlich diejenigen sind, die den Glauben in unserer Familie auch weiterbringen können. Anfechtung erleben wir immer im Kern. Das heißt, wo ist das, was dir am meisten wehtut? Oder was ist es, was dir am meisten wehtut? Welche Personen sind es? Die dir am nächsten sind. Die dir am nächsten sind, verletzen dich in der Regel am allermeisten. Weil du es zulässt. Warum? Weil du sie liebst. Weil du sowas nicht erwartet hättest. Wie auch immer. Aber die dir am nächsten sind, verletzen dich am tiefsten. Und wenn wir jetzt in dieser Welt hineinschauen, dann kann ich mit Sicherheit eins sagen, dass die Liebe gegeneinander und untereinander erkaltet. Sie erkaltet mit den Leuten, in denen du einkaufen gehst. Nicht mal mehr ein Lächeln kann man erkennen, wenn man die Masken trägt. Natürlich gibt es dann so Mikroorganismen, die dann im Gesicht natürlich in den Augen sehen. Aber dieses schöne Lächeln. Wann hat dich das letzte Mal jemand angelächelt? Wisst ihr, wie verkümmert das ist in unserem Herzen? Jetzt würde ich ja rein hypothetisch sagen, nimm mal deine Maske ab und lächel. Ich sag's ja nur rein hypothetisch. Wisst ihr, dass dieses Lächeln eines der wunderschönsten Geschenke ist, die uns Gott geben konnte? Für mich persönlich ist es so. Wenn jemand lächelt, dann geht es wirklich ganz tief rein. Und diese Emotionsbeziehungen werden uns genommen. Beim Einkaufen, wo auch immer. So, wenn die Möglichkeit besteht, jetzt lauf nicht grinsend rum, aber wenn die Möglichkeit besteht, schenk ein Lächeln. Die Liebe erkaltet momentan. Ich erlebe es in Familien, wie Liebe untereinander erkaltet. Wie man sich auf sich selber konzentriert oder aufgrund dessen, dass die Möglichkeit eines normalen Lebens, wie wir es die letzten Jahrzehnte gelebt haben, nicht mehr leben können, plötzlich Menschen auch alle unter Strom stehen. Nicht alle, aber ein Riesenteil. Keiner weiß mehr, wie es weitergeht. Alle sind genervt, alle sind außer sich. Und wenn ich dann hier reinschaue in sein Wort, finde ich Frieden. Kein Scherz. Ein Frieden, der allen Verstand und alle Gedanken übersteigt. Johannes Evangelium. Seinen Frieden möchte er dir geben, seinen Shalom. Aber wenn wir jetzt hineingehen in das Thema, ich habe wirklich gestaunt, als ich das gelesen habe. Römer 5, 10, Vers 5. Hört mal ganz zu, wie sie Gott betiteln. Der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein. In einer anderen Übersetzung steht drin, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung, beziehungsweise Ermutigung. Was für ein schöner Titel ist es, dass wir einen Gott haben, der uns zum Ausharren bekräftigt, der uns ermutigt, dran zu bleiben, der am Ziel dasteht und sagt, komm noch ein bisschen, noch weiter, geh. Du weißt nicht, ob das Ziel hier ist oder da hinten ist. Aber eins weißt du, wenn Gott zu dir sagt, harre aus, dann hat es natürlich Power. Und in diesem Sinne, wenn wir jetzt noch die weiteren Verse lesen, ich lese nochmal wirklich, weil der so wichtig ist, der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Christus, Jesus Christus, lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Und wenn wir weitergehen in Hebräer 12, genau, in Hebräer 12, Verse 3, steht drin, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Jesus Christus, ihr werdet mir zustimmen, dass Jesus keinerlei Sünde begangen hat. Dass er der Einzige war, der keine Sünde gemacht hat. Er hat 30 Jahre lang geduldig gewartet, bis sein Auftrag da war, um in die Welt das Evangelium zu verkündigen. Die frohe Botschaft. Wisst ihr, dass in diesen 30 Jahren Jesus keine Sünde gemacht hat? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Allein wir, die wir heute hier sind, ich weiß nicht, wie oft wir schon in Gedanken ausgeschweißt sind oder Sünde getan haben in Gedanken. Jesus hat 30 Jahre lang bis zu dem Zeitpunkt und danach, die ganze Zeit, auf der er hier auf Erden war, keine Sünde begangen. Aber ich glaube in Johannes 7, Vers 7 steht das drin, das müsste ich nochmal nachlesen, steht drin, dass nicht mal seine Brüder an ihn glaubten. Die, die ihn kannten, die mit ihm aufgewachsen sind, die ihn erlebt haben, wussten doch, dass Jesus keinerlei Sünde und kein Falsch in ihm war und glaubten ihm nicht. Und jetzt lesen wir hier in Hebräer 12, dass achtet doch auf ihn, Jesus, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Jesus wusste, als er im Garten Gethsemane war und er sich hinkniete, betete er, Herr, lass, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht. Über diesen einen Vers kann man Predigten füllen. Er spiegelt uns so oft wider. Herr, ich möchte es nicht erleben. Ich möchte diesen Kelch nicht nehmen. Und dann sagt Jesus noch etwas. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen, Herr. Er richtet sich neu aus. Beziehungsweise für uns sagt er das, dass wir uns neu ausrichten sollen, wenn wir in so einer Situation sind. Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und ich ermutige euch, dran zu bleiben. Denn die Zeit der Endzeit, wie man sie auch betitelt, die hat zu Zeiten Jesus schon angefangen. Er sagt es selber, die Axt ist schon am Baum. Aber egal wann, keiner von uns kennt die Stunde, die Sekunde, wann er heimgeholt wird. Und trotzdem will ich sagen, wir müssen aufgrund dessen, was wir glauben, laut Matthäus 24, glauben, dass wir in Schwierigkeiten kommen werden. Und jetzt, wo es uns noch so gut geht, will ich euch ermutigen und ermahnen, dass ihr ausharrt im Glauben, dass ihr stark werdet am Inwendigen, dass ihr ausharrt, dass ihr dranbleibt und nochmal forscht, was es heißt, mit Jesus Christus zu gehen. Familien lehnen sich gegeneinander auf. Der Sohn gegen den Vater, die Tochter gegen die Mutter, wie auch immer. Die Bibelverse kennt ihr. Manch von uns hat sie sogar am eigenen Leib erlebt. Bleibt beharrlich im Glauben. Denn das Licht, was Jesus gegeben hat in diese Welt, ist er. Er ist das Licht. Er ist als Licht in diese Welt gekommen, in eine dunkle Zeit. Was tust du, wenn du in einen dunklen Raum gehst und die größte Taschenlampe deines Lebens dabei hast? Läufst du noch dunkel in dem Raum herum oder nutzt du sie? Jeder, der nicht auf Verstecke spielen und dunkle Räume steht, der macht natürlich die Taschenlampe an. Und genau so ist es. Wir haben hier die größte Taschenlampe unseres Lebens, das Evangelium. Und wenn wir aufgrund unseres Glaubens in Schwierigkeiten kommen, sagt er, mach weiter, mach weiter. Wenn du aufgrund meines Glaubens, sagt Jesus Christus, verfolgt wirst, bist du nicht alleine. Ich bin mit dir. Und liebe Geschwister, im Jahre 2021 kann ich noch freimütig bekennen, dass ich Jesus Christus angehöre. Egal, was ich tue, ich möchte Jesus nachfolgen. Römer 8, 28 und 8, 38. Nichts, aber auch nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Und ich bin bemüht, aber ich werde fallen, wie jeder von euch. Der Einzige, der nicht gefallen ist, ist Jesus Christus. Und so hab, Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Dein Handeln, wo du dich selbst anklagst, wo du mit dem Ankläger dieser Welt übereinstimmst, wird dich zu Fall bringen. Wenn du mit dem Chor des Satans zusammen einstimmst, dass du schuldig und dass du nicht würdig und dass du nicht gut genug bist und das und das und das und das und das, du wirst aus dem Loch nicht mehr rauskommen. Bis du sagst, ich bekenne es, dass ich schuldig geworden bin vor dir, Herr, und vor deinen Kindern, je nachdem. Aber ich bitte dich, dass du mir vergibst, denn ich bereue es. Jakobus 1, Vers 9. Oder 1. Johannes 1, Vers 9. Ja, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir bekennen, wird er treu und gerecht sein und die Sünde nicht gegen dich verwenden. 2. Thessaloniker 3, Vers 5. Ich habe heute ein paar Bibelstellen mitgebracht. Denn es geht darum, dass der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum Ausharren des Christus. Das schreibt er, und ich lese die Verse davor, im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, damit das Wort des Herrn ungehindert läuft und verherrlicht wird, sowie bei euch, und dass wir errettet werden von der verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Aber der Herr ist treu und er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Wir trauen euch aber zu ihm, Herrn, dass ihr das tut und auch tun werdet, was wir euch gebieten. Der Herr aber lenke eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum Ausharren des Christus. Amen. Ein bisschen schwierige Bibelverse, die ich mitgebracht habe. Aber das sind Verse, die dich ermutigen, dran zu bleiben. Ich möchte immer wieder wirklich dieses Bildnis nehmen, wenn du einen 1000-Meter-Lauf gemacht hast. In der Schule war das, glaube ich, eine Disziplin, die jeder von uns hatte, dieser 1000-Meter-Lauf. Und wenn du die letzten Meter vor dir siehst und du siehst Leute vor dir, hinter dir und du weißt, du musst nur noch diese 100 Meter laufen, dann ist es vorbei. Und es feuert dich jemand an. Diese Kraftressourcen, die plötzlich da sind, sind der Hammer. Und genauso will ich euch ermutigen heute. Hey, es ist eine schwere Zeit. Es ist eine Zeit, wo keiner von uns weiß, wo es hingeht, außer einer. Aber er sagt nicht mal ihm, ist die Stunde bekannt. Deswegen verlasst euch nicht auf Leute, die sagen, übermorgen ist es soweit. Verlasst euch auf das Wort und das wahre Wort unseres Herrn Jesus Christus. Die Bibel. Denn der einzige Prüfstein, an dem du Wahrheit messen kannst. Denn sie steht da drin. Glaubt ihr das? Johannes 1, Vers 1, Philipp, wenn du das an die Wand werfen könntest. Also vom Johannesevangelium, erstes Kapitel 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort wurde Mensch. Jesus Christus war von Anfang an da. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dieses war im Anfang bei Gott und alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Wer Ohren hat, der höre. Nichts auf dieser Welt ist entstanden ohne sein Wissen. Im Kolosserbrief steht drin, alles ist für ihn und durch ihn erschaffen. Und das sind so Themen, wo ich sage, hey, wenn wir im Jahre 2021 so wirre Zeiten erleben momentan, dann müssen wir uns doch auf den wenden, der alles weiß. Derjenige, der alles kennt, der dich kennt, der deine Schuld kennt, der deinen Auslauf deines Lebens kennt, aber der dich liebt. Der dich liebt, der nicht möchte, dass du in die ewige Verdammnis gehst, sondern in Ewigkeit bei ihm bist. Liebe Gemeinde, ich ermutige euch heute wirklich, jemanden aus eurem Umfeld zu ermutigen, dran zu bleiben. Wenn das die einzige gute Tat ist, die du heute vielleicht tust, spring über deinen Schatten und ermutige jemanden. Geh in Versöhnung. Ich spreche das auch zu mir selber. Und deswegen sage ich in Jakobus 1, Vers, sage ich mal 1 und 2 und 3, ich lese das nochmal vor. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, und er schreibt das, was er jetzt gerade schreibt, zu Menschen, die im Glauben wachsen wollen. Gibt es hier Menschen, die im Glauben wachsen wollen? Ich höre euch nicht. Jetzt sagt er, meine Brüder, und wir wissen, dass es nicht nur für die Männer hier im Raum gilt, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, dass ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Amen. Jeder von uns kennt Versuchungen und Bedrängnis. Und jeder kennt, wenn man unter Geschwister ist, weiß man das, die Geschwister kennen die Triggerpunkte. Wer hat Geschwister? Ich habe 4 davon. Wer kann mich toppen? Matthias? Geschwister können dich triggern, ob du willst oder nicht. Du kannst dir vornehmen, der beste Mensch dieser Welt zu werden und plötzlich kommt deine Familie ums Eck. Nicht deine Eltern. Da bist du schon richtig gut darin, die Strategien, um ihnen auszuweichen. Aber deine Geschwister. Die triggern dich. Die können dich mit einem Blick triggern. Mit einem Satz. Und die Wut, die Enttäuschung, der Ärgernis der letzten x Jahre kommt plötzlich in einem Punkt raus. Ich habe 4 Geschwister. X mal 4. Und ich sag euch, also, das sind so Themen, wenn ihr irgendwo herangeht, Das weiß doch der Feind. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Strategien des Feindes sind noch kräftiger als die deiner Geschwister. Er hat dich studiert. Er hat nichts anderes zu tun, als die Gläubigen zu Fall zu bringen. Und das versucht er jedes Mal. Wir erkennen manchmal die Strategie des Feindes, aber oftmals, würde ich behaupten, erkennen wir sie erst im Nachhinein. Aber einer, der richtet sie schon aus 1000 Meter gegen den Wind, der Heilige Geist. Deswegen, wenn wir uns wirklich immer füllen lassen, mehr füllen lassen mit seinem Heiligen Geist, erkennen wir die Strategie. Und jetzt Epheser 6, Vers 10 bis 20. Wir kämpfen nicht gegen unsere Geschwister, gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Und zieht an die Waffenrüstung Gottes. Liebe Geschwister, jetzt haben wir von unseren fleischlichen Geschwistern gesprochen. Die Verletzung kann aber auch durch geistliche Geschwister kommen. Die, von denen du nicht erwartet hättest, dass sie so reagieren. Weil sie doch Jesus kennen. Weil sie doch es eigentlich hätten besser wissen müssen. Ich kann dich nur ermutigen, sie stehen zu lassen. Sie dort stehen zu lassen, was es an dir ist, tu Frieden. Aber lass sie stehen. Gott und sie können es ausmodeln. Du bist nicht dafür verantwortlich. Solange es an dir ist, halte Frieden. Und wir werden versucht. Wir werden auf die übelste Art und Weise versucht. Könnt ihr mir zustimmen? Oder lebe nur ich das alleine? Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr nicht wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Ausharren, wenn man das Wort nachschlägt, dann bedeutet das, etwas über seine Kräfte hinweg auszuhalten. Wie schön, dass Gott sagt, ich versuche dich nicht mehr, als du nicht aushalten kannst. Ne? Deswegen, hey, Endspurt, dranbleiben. Bleibt im Glauben dran, tut gute Werke. Geht voran im Glauben, bleibt dran, betet für die, die euch verfolgen und segnet die, die euch fluchen. Ist nicht einfach. Ist nicht einfach, wenn wir es aus unserer Kraft heraus tun. Aus meiner Kraft könnte ich wirklich nichts tun, definitiv nicht. Ich glaube, aus unserem Naturell heraus wären wir absolut keine guten Menschen, steht auch drin in seinem Wort. Absolut keiner. Aber Gott gibt uns die Kraft, dran zu bleiben. Er gibt uns die Kraft, dran zu bleiben an seinen guten Werken und gute Dinge zu tun. Und deswegen liebe ich diesen Vers: In meiner Schwachheit bin ich stark. Weil ich nicht mich betrachte, sondern ich betrachte Jesus Christus in mir. Und ich meine, dieses Ausharren, diese Woche, ich bin ganz ehrlich mit euch, keiner von uns kennt die Stunde. Und es geht sicherlich nicht nur mir so. Es gibt auch noch andere, die vieles erleiden. Aber ich weiß, dass meine Familie aufgrund dessen, dass wir uns entschieden haben, Jesus nachzufolgen, immer mehr Anfechtung in meinem Leben, in unserem Leben kommt. Auch diese Woche war meine Mutter 2-mal im Krankenhaus. Und wir wussten nicht, ob er sie heimholt, nennt man es mal so. Und wir wissen, dass es Anfechtung ist. Und wir werden in Person angegriffen. Und ich weiß, dass es aufgrund einer Entscheidung ist, wo ich gesagt habe, Gott, ich will noch mehr dir nachfolgen. Wir sind keine guten Menschen, sind wir nicht. Aber Christus ist gut. Als man ihn fragt, Rabbi, guter Lehrer, sagt er, es gibt keinen, der gut ist, außer einen. Und wir machen Fehler in dieser Welt. Und ich habe gesehen, wie Satan immer mehr diese Anfechtung zu einem Apparat nutzt, um uns so zu drücken. Na, du willst gerade aufstehen, du hast gerade ein gutes Maß an Glauben erreicht. Tsch. Wer kennt das? Wer kennt das? Was kommt dann? Stimmt, du hast ja vollkommen recht, ich bin nichts wert. Dann fällt dir ein, stopp, halt. Der König von Juda, der Löwe von Juda. Wenn er hinter mir steht, dann ist mir schnups egal, wer vor mir ist. Aber das musst du dir erstmal sagen. Du musst erstmal aus diesem Loch herauskommen und sagen, Jesus, ich bin nicht gut, ich weiß, dass du gut bist, du tust gute Werke, aber eins möchte ich möchte, dass du mich mehr veränderst. Ftsch. Nächster Schlag. Dich verändern? Warum soll er denn dich verändern? Bist du was Besseres? Ja, bin ich. Nein, bin ich nicht. Aber er ist es. Und wisst ihr, dann hast du es gerade mal wieder auf die Beine geschafft und kannst mal einen Tag wieder aufstehen und gut sein und fröhlich sein und dich an dem Herrn erfreuen. Ptsch. Wer kennt es? Ich bin nicht alleine hier, oder? Schreit doch mal. Und genau das ist es. Ausharren. Ausharren heißt nochmal aufzustehen, in das Gesicht zu schauen und sagen, hey, ich muss mich eigentlich gar nicht mit dir beschäftigen, sondern mein Herr Jesus hat dich am Kreuz zerstört und deine Macht vor über 2000 Jahren. Er hat den Kopf der Schlange zertreten, weil er sein Blut für dich, für deine Schulden, für mich und meine Schulden und meine Last am Kreuz vergossen hat. Er, der ohne Sünde war, hat die Schuld auf sich genommen, die alle wir hätten erleiden müssen. Und Jakobus 1, Vers 4 hatte ich ja auch schon vorgelesen. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Und das ist so wichtig, dass wir begreifen, dass es uns an nichts mangelt, bedeutet nicht, dass wir Geld im Überfluss haben oder Nahrung im Überfluss, sondern hier drin wird dir nichts mangeln. Und da kannst du der reichste oder der armste Mensch dieser Welt sein. Den Frieden, den nur Jesus dir geben kann, kann dir keine Kreditkarte geben. Keine Goldcard, keine Express, American Express und wie sie alle heißen. Kein sicherer Arbeitsplatz, keine Liebe deines Partners, deiner Familie, kein guter Nachbar kann dir diesen Frieden geben, den nur Jesus Christus dir geben kann. Und ich liebe es, wenn er sagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt euch den Frieden gibt. Und an anderer Stelle sagt er, ich gebe euch einen Frieden, der all euren Verstand übersteigt. Leute, was ist das für ein Frieden? Was ist das für ein Frieden, den uns der Herr geben möchte? Der all unseren Verstand übersteigt. Da kann der Feind kommen. Ich lebe im Frieden. Ich mache Fehler, Herr, ich tue Buße. Aber ich möchte dranbleiben an deinem heiligen Feuer. Ich möchte dranbleiben an dem, was du mich lehrst. Und sogar bei Jesus haben die Geschwister gesagt, ist das der Messias? Sie selber glaubten nicht an ihn eine Zeit lang. Aber Jakobus, der Bruder des Herrn, wurde später eine der größten Glaubenssäulen in Jerusalem, als er erkannt hat, dass Jesus Christus der Messias ist. Wow. Bleib dran, am Evangelium zu verkündigen, deiner Familie, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen. Du weißt nicht, wann der Funke überspringt und sie plötzlich sagen, hey, vor 4 Jahren hast du mir einmal was gesagt und es ist so in mir drin geblieben. Das weißt du gar nicht. Das weißt du gar nicht, wann du irgendetwas in deiner geistlichen Umnächtung vielleicht mal gesagt hast. Und sie erinnern sich daran. Denn sein Wort kommt nicht leer zurück. In Hebräer 10, Vers 34 und folgende. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freude hinweggenommen. Vielleicht ein Nebensatz. Er schreibt hier, dass sie den Raub eurer Güter mit Freuden hinweggenommen haben. Manche lesen darüber hinweg. Das heißt, die sind gekommen, haben dein iPhone geklaut. Sie haben deinen Laptop mitgenommen. Deinen Fernseher. Dein Auto, dein Hab und Gut haben sie mitgenommen. Das steht hier drin. Und danach stinkt nicht irgendwie, jetzt geh mal rauf und Rambazamba, sondern mit Freuden hinweggenommen. Weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr eines besseren und bleibenden Gutes in dem Himmel besitzt. Dort, wo weder Motten noch Rost eure Schätze angreifen können. Oh, wie schön ist es, wenn wir das Wort Gottes so zusammenspielen können. Und das ist es. Wenn wir weiterlesen in Hebräer 10, Vers 35, so werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn, wer hätte es geglaubt, standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißungen erlangt. Denn noch eine kleine ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll und wird nicht auf sich warten lassen. Amen. Ich ermutige euch heute, dran zu bleiben im Glauben. Jeder von uns, ihr guckt euch einmal reihum weg, also guckt einmal durch die Reihen. Keiner um euch herum ist besser oder schlechter als du. Und alle kennen Anfechtung. Ich und du. Aber wenn wir uns zu dem Kreuz besinnen, werden wir erquickt werden und werden wir neue Kraft bekommen. Deswegen ermutige ich dich. Hey, du bist schon so weit gekommen. Bleib dran, geh voran. Spring über deinen Schatten vielleicht. Und betet für die, die im Dienst stehen. Denn das hatte ich euch letzte Woche schon gesagt, als ich hier war. Wir, die wir im Dienst stehen, alle, brauchen tagtäglich eure Gebete. Und wir wollen, dass wir da immer mehr hineinkommen in das, was Gott uns ja gegeben hat. Aber ich, Jakob, sorry, ich bitte euch um Gebet für mich und meine Familie. Die Anfechtung, in der wir leben, ist eine große. Aber ich bin der Geringste unter allen denen, die wir letzte Woche kennengelernt habt. Betet für die, die in verfolgten Ländern den Glauben kundtun. Betet für die, die hier in der Gemeinde sind. Betet für die Geschwister in einer Gemeinde. Denn wir alle erleben Anfechtung. Und jetzt noch ein Kehrschluss. Jeder, der Christus nachfolgt, steht im Dienst. Deswegen beten wir füreinander. Jeder, der Jesus Christus nachfolgt, steht im Dienst. So schau dich noch mal um. Alle, die du hier in diesem Raum siehst, brauchen dein Gebet. Warum? weil wir eine Familie sind. Der rote Faden. Und wenn es mal Rambazamba gibt, wir sind eine Familie. So lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte einfach etwas tun, was auch im Wort Gottes drinsteht. Christa, ich weiß, du magst das überhaupt nicht. Ich glaube, da sind wir beide gut. Wir mögen es überhaupt nicht, im Mittelpunkt zu stehen, auch wenn ich manchmal hier vorne bin. Aber ich bitte dich, nach vorne zu kommen. Und alle, die Gebrechen haben oder Leiden haben, sollen bitte ebenfalls nach vorne kommen. Ist nicht eine Einzelgeschichte, aber alle, die Gebrechen haben oder Leid haben in ihrem Leben, sollen bitte nach vorne kommen. Bitte freimütig. Und so wie es im Wort steht, sollen die Ältesten der Gemeinde kommen und beten und Hand auflegen. Wir sind eine Familie. Seid mutig und kommt nach vorne. Und ich möchte einfach nur den Anfang machen, danach stelle ich mich auch da rein. Und dann übergebe ich an die Ältesten dieser Gemeinde. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir so sehr, Herr, dass du uns kennst. Und du siehst, wo der Feind kommt und uns niederwerfen möchte, Herr. Wissen wir, dass du noch stärker und noch mächtiger bist und noch kräftiger bist, Herr. Und so bete ich wirklich, dass du unseren schwachen Gliedern neue Kraft schenkst. Dass du uns neue Kraft schenkst, dass wir auffahren können wie Adler, wie junge Adler mit Adlersflügen hochfahren können, Herr. Ich bete, dass du uns immer mehr dein Bewusstsein gibst, dass es um die Ewigkeit geht. Dass, wenn wir hier auf Erden sind, wir fallen. Aber wenn wir uns ausrichten auf dich, Jesus Christus, so gibst du uns neue Stärke, Herr. Und ich bete, dass jeder, den wir vorhin gesehen haben, der die Hand gehoben hat, der die Tücken des Feindes in seinem Leben schon erlebt hat, Freiheit davon erfahren darf, Herr. Wenn wir bekennen unsere Schuld vor dir, so bist du treu und gerecht, Herr. Und ich liebe noch diesen Vers, wo du sagst, oder wo in deinem Wort drin steht: Durch seine Striemen sind wir geheilt. Und ich bete, dass so wie du geheilt worden bist vor der Enttäuschung, dass Simon Petrus dich verleugnet hat, dass deine Geschwister nicht zu dir gehalten haben, dass diese innere Wunde geheilt worden ist, Herr, bete ich, dass wirklich seelische Heilungen passieren hier in diesem Raum. Wo Geschwister gegeneinander, wo Kinder gegen Eltern, du weißt es. Ich bete Heilung, Herr. Und darüber hinaus, Herr, bete ich wirklich, dass du, so wie in deinem Wort drin steht, dass du auch Krankheiten getragen hast, Herr. Du hast die Macht des Teufels zerstört, Herr. Und so ergreifen wir wirklich deine Gnade und deine Heilung, Herr. Für all diese Geschwister, die nach vorne gekommen sind. In deinem heiligen Namen, Jesus.